Bürgergeld. Ich habe dazu 3 Einspieler insgesamt.
Oh, dann muss ich meinen Mund halten, okay.
Genau, wir probieren die quasi erst zu gucken, die Einspieler.
Wir probieren es.
Dann kommentieren wir das.
Ja.
Und dann habe ich noch einen Einspieler, weil ich habe nämlich Kontakt zu einer Person, die für das Jobcenter arbeitet.
Mhm.
Und da auch, ich sag jetzt nichts zur Funktion erfüllt, aber weiß, wie der Laden läuft und da bestimmte Erfahrungen auch schon gemacht hat, Einblicke. Und ich hatte 1-2 Fragen dazu, die wurden mir beantwortet. Die Fragen, die sich ergeben haben im Rahmen dieser Sendung von Frontal 21. Und zwar haben die eine Sendung gemacht, muss man gerade gucken, hier sind bei 1 Minute 52. Der Beitrag nennt sich die Jobcenter-Falle, was falsch läuft beim Bürgergeld. Also das ist hier zu sehen, ja, die Jobcenter-Falle, was falsch läuft beim Bürgergeld. Millionen Menschen stecken im Bürgergeld fest, finden oft nicht zurück in den Arbeitsmarkt. Die Kosten explodieren, helfen da mehr Druck und härtere Sanktionen. Wo hakt es im Sozialsystem? Ganz viele Fragen. Eine wirklich, wirklich spannende Doku zu dem Thema.
Mhm.
Wichtig ist natürlich auch, wir haben die obligatorischen öffentlich-rechtlichen Szenen, die Reporterin, die das Ganze irgendwie betreut.
Selfie-Journalismus.
Die läuft da irgendwo unter einer Brücke durch und das wird gefilmt im Vorbeigehen und so. Ah, das ist auch dabei.
Ganz wichtig, ja.
Aber, also ich werde wahrscheinlich...
Wir waren wirklich dort. Waren vor Ort.
Also ich werde nochmal eine gesamte Reaktion machen auf dieses Machwerk auf meinem Zweitkanal. Aber jetzt geht's um 3 bestimmte Szenen und wie gesagt die Einordnung von jemandem, der da bei dem Verein tatsächlich arbeitet. Die sind hier unterwegs zu einer ukrainischen Familie, die sich nicht mehr melden. Und die machen dann Stippvisite bei denen zu Hause, um zu gucken, was da los ist. Das Ganze wird immer schriftlich angekündigt, diese Besuche bei den Leuten zu Hause. Und die beiden, wie gesagt, arbeiten fürs Jobcenter. Und gucken dann nach, was da los ist, ja, wollen dann mit den Leuten reden, gucken, also ist unglaublich aufwendig, dieser Vorgang, also allein, dass da Leute zu denen nach Hause fahren, finde ich ja schon, also würde ich 3 Briefe hinschicken, wenn sie sich melden, zack, Kohle streichen, die werden sich schon melden, wenn sie Geld brauchen.
Wenn der dritte Brief sagt, wenn du dich jetzt nicht meldest, gibt's nichts mehr,
genau.
Dann, ja.
Nee, die fahren da vorbei.
Wollen wir eine Wette abschließen, ob man die dort physisch antrifft, die Familie?
Ach so, ich kenn's schon.
Ach so, ich sage nein. Ich sage nein, wir schauen mal.
Aber das haben wir tatsächlich auch, wenn wir die Leute zu uns einladen, zu 8 Uhr oder zu 8.30 Uhr, dass sie dann auch sagen, also das ist nicht meine Zeit.
Hier herrscht seit fast einem Jahr Funkstille.
Wie lange ist hier jetzt kein Kontakt? Seit April 22 kein regelmäßiger mehr und der letzte kurze Kontakt im September letzten Jahres.
Die Arbeitsvermittler wollen Hilfe anbieten und haben sich schriftlich angekündigt.
Du hast Bauchschmerzen, ne? Bei dem Fall.
Bei dem Fall, ja.
Die Kundin aus der Ukraine lebt mit Mann und 2 schulpflichtigen Kindern seit 2018 vom Jobcenter.
Frau, wir wissen doch, dass Sie da sind.
Weil schon beim letzten Mal die Tür zublieb, stoppte das Jobcenter die Zahlung für die Mutter. Seither fehlen der Familie 700 Euro. Die Arbeitsvermittler finden, fehlende Mitwirkung sollte schnellere Folgen haben.
Für wenige Kunden wünsche ich mir eigentlich ein schnelleres und schärferes Schwert, als wir aktuell haben.
Nämlich, was wäre das?
Nein, also allein diesen Aufwand, den wir hier betreiben, mit Einladung und Anhörung und Nachweise, dass der Brief zugegangen ist und ein riesen bürokratischer Aufwand, ja, auch was wir hier machen. Man muss sich ja auch fragen, ist der Steuerzahler bereit, so viel Sozialarbeit mitzutragen? Die Situation ist doch seit Monaten dieselbe. Wir haben zu jemandem keinen Kontakt. Seit Monaten, bei manchen seit Jahren. Und erst jetzt können wir die Entscheidung fallen, okay, wir halten an.
Das ist exemplarisch, also dieses, die Leute nicht kontaktieren. Jetzt spricht er von der fehlenden Mitwirkungspflicht. Die sagen gleich nochmal, wenn die Familie sich meldet, kriegen die rückwirkend das gesamte Geld für den Zeitraum, in dem sie es nicht erhalten haben. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann das denn sein?
Das
also
ist fair.
Wie funktioniert das? Weil es gibt nämlich einen Unterschied zwischen, die Leute sind quasi nicht auffindbar, nicht ermittelbar, oder halt dieser fehlenden Mitwirkung, dann kann halt gekürzt werden. Das ist quasi, hier sind die Zahlungen mehr oder weniger ausgesetzt. Und korrigiert mich, wenn ihr in dem Bereich arbeitet und ich rede da vollkommen in Unsinn. Aber so habe ich das auf jeden Fall verstanden. Und deswegen schauen wir jetzt einmal kurz in den ersten Clip rein, den ich aufgenommen habe mit einer Kontaktperson beim einem Jobcenter irgendwo in Deutschland, um da möglichst vage zu bleiben.
Also das ist tatsächlich ein bisschen ein Problem, weil es immer Unterschied ist zwischen Kommune zu Kommune. Aber normalerweise, die sprechen von einer vorläufigen Zahlungseinstellung. Diese vorläufige Zahlungseinstellung bedeutet normalerweise eigentlich, dass man die Zahlungen einstellt, wenn man den Sachverhalt nicht bearbeiten kann und demnach Leistungen, die unberechtigt werden, eben nicht auszahlen möchte. Dafür hat man 2 Monate Zeit, das zu klären. Wenn es in den 2 Monaten nicht zu klären ist, geht die Zahlung automatisch wieder komplett raus. Die werden wahrscheinlich als Grund genommen haben für die vorläufige Einstellung, dass der Aufenthaltsort nicht klar ist und man den halt klären muss. Jetzt ist es so, gewünscht ist eigentlich eine persönliche Vorsprache. Theoretisch gesehen reicht es aber auch nur aus, wenn die Leute zum Beispiel eine aktuelle Meldebescheinigung einreichen. Weil da geht es nämlich darum, dass der Aufenthalt quasi geklärt werden muss, weil wenn man sich den Paragraphen 7 anguckt, wie die Voraussetzungen für den Leistungsbezug sind, steht da drin, dass der gewöhnliche Aufenthalt in Deutschland sein muss und es gibt örtliche Zuständigkeiten. Das ist halt je nachdem, wo man wohnt.
Ja, also bedeutet, die melden sich zurück. Und kriegen dann theoretisch, also sofern das jetzt so eingeordnet ist, weil das ist, also klingt jetzt, hört man wahrscheinlich schon raus, unglaublich kompliziert, dieses System. Mhm. Und sofern das darunter läuft, also da gibt es halt dann verschiedene, ne, ob das jetzt fehlende Mitwirkungspflicht, da gibt es halt andere Möglichkeiten als das, was hier jetzt von der Person geäußert wurde. Kann es aber halt sein, weil wie gesagt, das sagt er an einer späteren Stelle, aber wir wollen das jetzt, das ginge zu lang, wir können jetzt nicht 40 Minuten frontal 21 berichten. Aber mir war es halt nur wichtig, das irgendwie einzuordnen, weil das waren so 2 Sachen, die ich nicht verstanden habe. Es geht aber noch weiter in dem Beitrag und zwar ist es ja nicht nur ein Problem, dass die Leute nicht zu erreichen sind. Ein Problem, was ja häufig angesprochen wird, ist ja Schwarzarbeit. Mhm. So, da gibt es jetzt Ali-Dönerläden, Späti und Barbershop und die sind mit dem Zoll unterwegs gewesen bei Frontal 21 und haben halt interessanterweise genau diese Läden, haben sie sich da auch rausgesucht und waren halt tatsächlich beim Friseur, beim Herrenfriseur Barbershop, beziehungsweise, das ist jetzt interessant, der Laden heißt Herrenfriseur, was ja dann tatsächlich... Da müssten ja eigentlich echte Friseure, glaube ich, sogar arbeiten. Es gibt ja diese rechtlichen Unterschied zwischen Barbershop und Friseur. Weil für einen Barbershop brauchst du quasi keine Ausbildung. Also ich kann einen Barbershop machen, ja. Du auch.
Ja.
Du gehst vielleicht manchmal in einen, wenn ich jetzt so dich sehe mit deinem Bart.
Keine Angabe.
zum Barber deines Vertrauens, Murat. Oder vielleicht auch Mahmoud, ich weiß es nicht.
Umut.
Oder Hamza ist auch ein schöner Name, den ich irgendwo mal aufgeschnappt habe. Auf jeden Fall sind sie hier unterwegs bei den, also mit dem Zoll unterwegs und prüfen, wie das abläuft. Und da habe ich mich dann auch gefragt, wie ist das geregelt mit der Schwarzarbeit? Und da hat sie gleich die Person auch noch eine Erklärung für uns parat. Auch da schauen wir kurz bei Frontal einmal rein.
Sozialleistungsbetrug und Schwarzarbeit anfällig sind.
Horst Männer vom Hauptzollamt Berlin, von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. So, seit wann arbeiten Sie hier?
4, 5 Jahre.
4, 5 Jahre? Wir haben ja einen Arbeitsvertrag, oder?
Die knifflige Aufgabe für den Zoll, den wahren Arbeitsumfang festzustellen.
Der Bruttoentgelt beträgt 209 Euro. Teil bar und ein Teil auf Konto, oder wie? Wie viele Stunden arbeiten Sie denn?
12 Uhr.
Im Monat?
Okay. So, 20 ungefähr.
20 Stunden?
Nicht viel.
Das ist geil, ne? Er arbeitet seit 5 Jahren beim Barbershop. Warum? Also, die reden von Barbershop, es steht Herrenfriseur drüber, wahrscheinlich.
Ja.
Ist das trotzdem barbarisch? Er arbeitet seit 5 Jahren und kriegt 209 Euro brutto in Teilzeit für 20 Stunden ungefähr im Monat.
Das knallt rein.
Also, ich will jetzt nicht über mich irgendwie drüber lustig machen, über Leute, die für wenig Geld im Jahre schneiden. Darum geht es bei weitem nicht. Nur das würde man mir eine Pistole auf die Brust halten, ob ich ihm glaube? Die Antwort wäre wahrscheinlich weniger. Jetzt sind das ja Läden, auch das wird der ein oder andere oder der Zuschauer da draußen kennen, die nehmen beispielsweise nur Bargeld an, so häufiger.
Ja, ja, ich kenne Läden, Umut. Da wird dann Habibi, nein, es gibt so Läden, also da fällt einem auf, dass der immer denselben Betrag in die Kasse eintippt. Einfach 1 Euro. Und dann Kassenbon. Mm-mm. Haben Sie einen Kassenbon? Willst du Shampoo umsonst? So, das ist mir schon passiert.
Daher das glänzende, güldene Haar. Umuts kostenloses Shampoo.
Das Bestechungsshampoo, damit man nicht ans Finanzamt petzt. Also es ist ein Phänomen. Also ich habe schon gesehen, dass sowas läuft. Und ich glaube, wenn mir das passiert als anekdotische Evidenz, dann passiert es öfter, als wir denken.
Höchstwahrscheinlich.
Mutmaßung. Ich gehe nämlich nicht oft zum Barbier.
Und jetzt fragt dann vielleicht mal die Leute, wer fragt nach einer Quittung beim Friseur? So.
Wer macht das?
Kein Mensch. Ich werde schon manchmal blöd angeguckt, wenn ich hier, also während meiner Arbeitszeit, dann irgendwie was essen gehe und dann irgendwie auch einen Beleg mitnehme beim Bäcker oder so, weil normalerweise, also.
Du siehst schon aus wie so ein Neureicher.
Bäcker, ne? Genau, oder wenn dann nach Bewirtungsbeleg gefragt wird. Wir gucken mal noch weiter, weil die finden tatsächlich noch einen Fall im Späti nebenan. Da arbeitet jemand trotz Bürgergeldbezug. Und die Art und Weise, wie dann die Behörden arbeiten und das rausfinden, das ist, also da siehst du deutsche Behörden, also auf dem, also das ist die Speerspitze.
Ich habe das Gefühl, dass wir verloren sind, Boris. Ich habe das Gefühl, du kannst dem gar nicht beikommen.
Vielleicht, bist du jetzt eines Besseren belehrt.
Ich hoffe es.
Nochmal nachdenken.
209 Euro Bruttolohn. Bei so geringen Beträgen werden Zollbeamte immer stutzig. Vor allem aber den Bürgergeldbezug wird der Zoll noch extra prüfen müssen.
Also nicht jeder Barbershop beschäftigt Leute, die im Leistungsbezug stehen. Es gibt da auch ganz seriös arbeitende Barbershops. Aber unsere Erfahrungen sagen eben einfach, dass das hier ein häufiges Phänomen ist.
Bislang fehlen den Fahndern automatisierte Zugriffsrechte. Der Zoll hat das Nachsehen und Kriminelle leichtes Spiel.
Das klingt aber trotzdem ganz schön nach Katz-und-Maus-Spiel. Wie groß schätzen Sie das Problem ein inzwischen,
wenn man ehrlich ist, ist es wirklich ein Katz-und-Maus-Spiel. Es ist ja nicht verboten, neben seinem Bezug von Leistungen auch eine Nebentätigkeit auszuüben. Das ist ja grundsätzlich erstmal nicht verboten.
Ihnen das schwer, dass also so Minijobs und Teilzeit, ich muss ja nachweisen, dass er hier Vollzeit arbeitet.
Genau, das ist natürlich erstmal ein Problem zunächst, aber man hat ja Möglichkeiten. Man kann ja zum Beispiel mal Arbeitskollegen befragen, wie lange ist denn Herr X und Y jeden Tag da.
Mündlich befragen statt digitalem Datenzugriff.
Du musst ja immer überlegen, also wie die arbeiten. Das ist erstmal krasseste Form von Racial Profiling, die es gibt. Ja? Also gezielt in Barbershop zu gehen, weil man glaubt, dass diejenigen dort, also eigentlich müsste die Linke Sturm laufen jetzt.
Man könnte eine Demo organisieren.
Gegen Omas den Zoll. Gegen rechts. Aber du musst überlegen, wie die arbeiten. Die gehen halt auf gut Glück in einen Barbershop.
Ja.
Fragen dort die Leute, wie lange die da schon arbeiten, in welchem Stundenumfang, fragen dann Kollegen, prüfen dann vor Ort in ihrem System nach, was nicht so umfangreich ist wie das des Jobcenters wegen Datenschutz. Prüfen dann, kriegen dann irgendwie eine Auskunft und arbeiten dann damit. Und wenn sie Glück haben, finden sie halt jemanden, wo das quasi nicht zusammenpasst. Dann kommt es aber auch so ein bisschen auf diesen zeitlichen Aspekt an, weil da ist immer noch Fristen zum Anmelden und so weiter. Aber wenn das dann aus der Vergangenheit irgendwie schon mal was bekannt wurde oder nicht. Also so arbeiten die. Also hingehen und vor Ort halt
fragen.
Das ist nicht in digitaler Form. Also kann keiner am Computer im Homeoffice zu Hause sitzen und prüfen, alles klar, wie viele Stunden macht der denn und so weiter. 209 Euro brutto ist Umut angestellt.
Willst du den Job machen?
Umut heißt. Auf gar keinen Fall. Ich bin mir aber auch sicher, dass Umut für mehr als 200 Euro, also mehr als 200 Euro monatlich erhält auf sein Konto. Vielleicht auch Sozialhilfe wissen wir nicht im Fall von Umut. Wir wissen es aber im Fall von einer
Mitarbeiterin
im Späti.
Um hier einen anderen Spin reinzubringen, du kannst natürlich jetzt immer auf Grundlage dieser Zustände dann immer für noch rigorosere Behördenkompetenzen argumentieren. Das ist immer ein zweischneidiges Schwert, möchte ich an der Stelle einfach mal eingeworfen haben. Aber bitte gerne der nächste Clip. Wir haben noch viel vor uns.
Ja.
dass die junge Frau arbeitet und mutmaßlich Sozialleistungsbetrug begeht.
Indem sie mehr gearbeitet haben bzw. dem Jobcenter nicht angezeigt haben, dass sie hier eine Erwerbstätigkeit aufgenommen haben.
Ich weiß, ich dachte, ich habe dazu noch Zeit.
Eine zufällige Befragung durchs Ordnungsamt vor mehreren Monaten könnte der Mitarbeiterin jetzt zum Verhängnis werden.
Wir haben zumindest Erkenntnisse erlangt, dass sie schon etwas länger arbeitet, aufgrund von Prüfungen, die durch andere Prüfstellen erfolgt sind, die sie schon mehrfach in diesem Ladengeschäft angetroffen haben.
Meist ginge es in seinem Job nicht um bandenmäßigen Sozialbetrug, sagt Zollfander Osmender, sondern um viele tausend Einzelfälle.
Also viele tausend Einzelfälle in diesem Fall. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist also...
Wie viele Einzelfälle ergeben Muster?
Genau, wie viele Einzelfälle, bis auch Linke dann sagen würden, okay, das ist, da geht dem deutschen Staat Geld durch die Lappen, weil die halt, also zum einen Sozialhilfe erhalten, die sie nicht erhalten dürften und schwarz arbeiten, das heißt auch das wiederum, das Geld nicht versteuert wird und so weiter. Also das ist ja, jetzt gibt's noch diesen bandenmäßigen Betrug, was natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer ist. Also wenn das dann irgendwelche arabischen Großfamilienclans, mutmaßlich, es kann natürlich auch jeder, es kann auch eine deutsche Großfamilie sein,
klar,
die, Clan-Strukturen in Berlin etabliert hat und das mit dem Bürgergeld irgendwie ausnutzt. Aber...
Nenn mal einen Namen.
Meier.
Okay.
Müller.
Schmidt.
Der Müller-Clan beispielsweise.
Stimmt, ja, ja. Das ist wirklich ein Clan.
Richtig. Mhm. Wir hören uns einmal an, kurz, was die Expertin dazu zu sagen hat, zu der Causa Bürgergeld empfangen, Schwarzarbeiten und möglicherweise gibt es da auch noch andere Strukturen hinter.
Theoretisch gesehen ist es genau so. Der Zoll hat nicht dieselben Schnittstellen wie das Jobcenter. Das ist tatsächlich echt eine Sache. Die haben nicht die gleichen Zugänge. Also wir haben schon eine Schnittstelle zum Beispiel auch mit der Deutschen Rentenversicherung oder dann auch dem Finanzamt. Das heißt, wir kriegen leichter mal Meldungen rein, weswegen der Ablauf bei Schwarzarbeit vom Jobcenter aus oft so ist. Wir haben ein System, das heißt Datenabgleich. Da kriegen wir einmal im Quartal eine Meldung mit den Kundendaten und da steht dann zum Beispiel drin, Person XY wurde zur Rentenversicherung angemeldet, arbeitet bei dem und dem Arbeitgeber seit dann und dann. Und dann gucken wir ins System und wir gucken halt nach, ist uns das überhaupt bekannt, ist uns das nicht bekannt? Und dann fangen wir halt damit an, quasi weiter zu forschen, was dann los ist. Und wenn es nicht bekannt ist, dann schickt man auch den Zoll los. Man fordert aber auch gleichzeitig die Unterlagen an, weil Schwarzarbeit an sich in der Form multikomplex ist. Weil es gibt einmal, die werden wirklich zu einem Minijob angemeldet, aber arbeiten mehr. Das heißt, es gibt eine Anmeldung oder sie arbeiten halt komplett schwarz. Der Zoll ist aber sehr langsam. Also es kommen wahrscheinlich viel häufiger Meldungen, die denen gar nicht nachgehen können, auch gerade in Großstädten vom Jobcenter aus. Und du, ja, die kommen da halt kaum hinterher, weil Leute werden befragt, die werden dann teilweise schon sensibilisiert und viele Fälle von Schwarzarbeit sind vor allem so, ja, ich habe meinen Verwandten nach Deutschland geholt und den stelle ich jetzt bei mir im selbstständigen Betrieb an auf Minijob-Basis und gleichzeitig beantragen wir Leistungen. Was dann halt wirklich gearbeitet wird, kann man oft nicht nachvollziehen, weil die Leute da tatsächlich schon echt so ein System entwickelt haben, wo die sich untereinander auch abstimmen. Das Problem ist auch bei Europäern, die haben ja die ersten 3 Monate, wenn die nach Deutschland kommen, haben die Leistungsausschluss. Und dann begründet sich ihr Aufenthalt in der Regel durch die Freizügigkeit, durch Arbeitssuche. Und wenn sie quasi nur auf Arbeitssuche sind, dann haben sie keinen Anspruch auf Leistungen oft. Es gibt dann noch andere Voraussetzungen, die geprüft werden müssen. Aber es gibt dann ein Urteil, dass ein Minijob quasi ausreicht und man dann mit Leistungen eben aufstocken kann. Das heißt, ein Beispiel wäre die Sinti und Roma, wo einer halt einen Betrieb hat, die holen ihre Verwandten hierher, die sind am ersten Tag direkt beim Jobcenter mit einem Arbeitsvertrag auf Minijob-Basis und beantragen Leistungen.
Tja.
Jetzt ist das natürlich also beispielhaft gewählt, dieses Sinti- und Roma-Ding. Aber also hier, wir sehen halt Sachen, die mir halt alle überhaupt nicht bewusst sind oder waren. Also ne, als Europäer, du aus dem EU-Ausland, du kommst nach Deutschland, Meldest hier deinen Minijob an, arbeitest Vollzeit bei Onkel Umut im Radieschenladen oder so.
Der Name hat's ja angetan.
Ja, finde ich richtig gut. Ja, ich denke immer an so Mahmoud, Murat, Ali und so, aber Umut ist richtig, ist wie Hamza. Umut ist was Besonderes.
Finde ich auch.
Ich bin jetzt ein Fan von Umut geworden. Und dann beantragen, also machen die Minijob auf dem Papier und können dann halt auch Sozialhilfe beantragen. Und jetzt sagen die ja selber, also die scheinen ja dann gewissenhaft durchaus zu arbeiten beim Jobcenter. Also den kannst du ja dann auch, weil es wird ja dann immer auf die Behörden, auf die Mitarbeiter und so geschimpft, wie können die das alles genehmigen und so. Und die machen ihren Job. Also wenn das jemandem laut Gesetz zusteht, dann haben die ja keine Wahl. Dann können die nicht sagen, oh, dem zahle ich mal nix aus, weil irgendwie der heißt Umut und ich habe jetzt Vorurteile, ja. Der könnte irgendwie bandenmäßigen Sozialbetrug begehen. Aber wenn sie ja selbst sagt, die Person, dass dass das gemeldet wird, aber der Zoll damit nicht hinterherkommt und du jetzt siehst, wie der Zoll arbeitet, nämlich der geht halt los auf gut Glück, mehr oder weniger, und hat halt jetzt mal Glück, dass auch schon ein Ordnungsamtmitarbeiter Monate zuvor mit ihr gesprochen hat und sie dann schon wahrscheinlich, ah, ich wollte meinen Nebenjob gerade anmelden und die das wissen wiederum, also tut mir leid, aber dass da überhaupt was auffällt, ist ja, grenzt ja an ein Wunder eigentlich.
Ja klar, also die werfen eine Münze.
Genau.
Mit 100.000 Seiten.
Das ist halt wirklich die Nadel im Heuhaufen und dieser Heuhaufen ist Bürgergeldturm, der brennt und immer größer wird, also ne, 52 Milliarden jetzt für 25 geplant oder 24, glaube ich, eine geplante Ausgaben, was es kosten wird, ist vollkommen irre und es wird halt mehr. Und ich kann diesen Beitrag nur jedem ans Herz legen, weil da kommen halt auch Leute zu Wort, die halt wirklich keinen Bock haben zu arbeiten. Und um das nochmal klarzustellen, also das habe ich schon häufiger gesagt, aber weil ich schon manchmal Kommentare bekommen habe oder auch dann private Nachrichten, es geht nicht darum, Leute an den Pranger zu stellen, die nicht arbeiten gehen können.
So. Also wer das so versteht, der will uns aber auch diskreditieren.
Glaube ich.
Also das ist vollkommen klar.
Ja, ich glaube aber auch trotzdem, ich kann mir vorstellen, wenn du betroffen bist und man hetzt aus deren Sicht dann, aus diejenigen, die sich angesprochen fühlen, dann dagegen sagt, die sind alle zu faul, bla und so. Es geht nicht um die nicht können. Wenn wir in Deutschland die Situation hätten.
Wie viele sind das?
Wahrscheinlich ist 4 oder so. Wenn wir die Situation in Deutschland hätten, tatsächlich, dass nur diejenigen sich in diesem Sozialleistungsnetz befinden würden, die nicht können, die da unverschuldet reingeraten sind, die krank, was auch immer. Und alle anderen würde man da rausfiltern können, wie beispielsweise die 47% Ausländeranteil, die kein Anrecht darauf haben sollten und so weiter und so fort. Wir könnten den Leuten den Hintern vergolden mit Sozial, wirklich,
ja?
Weil so viel übrig wäre, dass diejenigen, die darauf angewiesen sind und nicht anders können, wirklich.
Wie du ihn verändern könntest. Wie viel Missbrauch davon, jetzt auch in der Form, wie wir es gerade gesehen haben, du ändern könntest, wenn du einfach sagen würdest, das gibt's halt nur ein Jahr. Allein das.
Ja.
Das würde ja das langfristige Geschäftsmodell dort abzugraben, gleichzeitig schwarz zu arbeiten, das würdest du zumindest so zusammenstauchen können. Wie gesagt, also ich bin ein Fan von ein Jahr, ist okay. Ja, dann aber praktisch nicht dazu einladen, sich in diese Hängematte überhaupt legen zu können, weil es auch die Menschen degeneriert. Es degeneriert die Menschen.
Ja.
Es degeneriert dich, wenn du weißt, okay, mir kann nichts passieren. Ich kann jetzt hier eigentlich sitzen. Wenn ich es klug mache, mache ich links und rechts noch das ein oder andere. Wohnung wird vom Amt bezahlt. Was? Entschuldigung, ich habe gerade was gehört im Hintergrund.
Kannst weiterreden.
Die Antifa klopft schon an hier. Ja, also du kannst dich nicht langfristig in diese Hängematte legen. Ich schaue ja immer gerne Armes Deutschland, also die niveaulose Version von Frontal, was wir gerade gesehen haben. Und du hast Leute, die schauen da in die Kamera und die sagen einfach, naja, es wird halt bezahlt. Es wird halt bezahlt. So, ich kann mich jetzt entscheiden, habe ich jetzt 38 Stunden weniger Freizeit, zahle dafür dann aber meine Wohnung selber und sorge für all diese Dinge, auch für die Rechnungen, für die Fixkosten, die anfallen selber, gehe dann aber selber praktisch für Pimp Daddy Staat für die Steuern anschaffen und habe dann aber 400 Euro mehr.
Genau.
Sind die 38 Stunden Freizeit 400 Euro?
Die Woche. So, dann ist da jetzt beispielsweise eine Mutter dabei, die geht, also sagt, sie geht arbeiten, auch irgendwie auf Minijob oder bei dem einen Job wurde es irgendwie in der Probezeit entlassen, irgendwie putzen gehen, sonst was. Die sagt selber, dass sich das für sie, also sie will arbeiten gehen und will auch was dazu beitragen und so, schwierig, was Geeignetes irgendwie zu finden und sagt aber auch, es lohnt sich nicht. Also 40 Stunden arbeiten gehen und dann ist ja die Rede von diesem Lohnabstandsgebot, das gibt es schon ganz lange nicht mehr. Wurde mal mit Hartz IV unter Schröder, soweit ich weiß, eingeführt und dann auch schon lange nicht mehr fortgeführt. es reicht halt nicht aus zu sagen, ja, wer arbeiten geht, hat ja immer noch mehr als ein Bürgergeldempfänger. Ja, mehr ist auch 100 Euro im Monat. 100 Euro im Monat heißt aber dann unter Umständen 40-Stunden-Woche.
Ja.
Und mehr als, also für diese verlorene Lebenszeit nur 100 Euro mehr zu haben, als jemand, der halt den ganzen Tag quasi gar nichts macht, wenn nicht arbeiten geht. Also tut mir leid, selbst wenn es 500 Euro sind, das, also das musst du halt wirklich in Relation setzen, wenn es sich, wenn dann wieder die Rede davon ist von der wahrscheinlich ältesten Plattitüde, seit es Politiker gibt, irgendwie Arbeit muss sich wieder lohnen. Mhm. Wenn sie das jemals, wenn sie sich das jemals hat, aber.
Weißt du, wann Arbeit sich lohnt, wenn du nach einem Jahr nichts mehr bekommst?
Genau.
Dann lohnt sich Arbeit. Also meine Idee war, also ich schließe mich da so diesem praktisch dem Orban-Konzept an. Mhm. Ich weiß nicht, ob es genauso läuft. Man könnte es sich zum Vorbild nehmen, man könnte sagen, ein Jahr kriegst du, danach gibt es Jobgarantie. Den Job machst du oder du suchst dir einen eigenen, aber du bekommst nichts mehr. Und dann können wir gerne über NGOs die Sache so vermitteln, dass es in die Richtung geht, du wirst jetzt geringfügig wieder eingegliedert. Mhm. Also gerade für die Leute, die schon länger dementsprechend in der Hängematte liegen, du wirst eingegliedert. Von mir aus Teilzeit, von mir aus noch weniger als das. 4 Euro die Stunde muss der dich dann einstellt. Landschaftsgartenbaubetrieb, wo du dann ein bisschen Unkraut jäten kannst. Wir stocken das dann staatlich auf. Das wird immer noch günstiger sein, als dich voll zu versorgen von den Steuergeldern und du wirst wieder diszipliniert, du kommst wieder an die Arbeit. Und es wird den Leuten selber gut tun. Ja, und damit könntest du durchaus auch den Betrieben sehr, sehr gut helfen. Du würdest den Arbeitslosen helfen. Wenn du dir die Leute in diesen Dokumentationen anschaust, du weißt ganz genau, die wären dir noch nicht mal böse, wenn du denen sagen würdest, ab jetzt gibt's nichts mehr, du kriegst jetzt diesen Job, du musst ihn jetzt machen.
Man könnte glauben, du hast das schon gesehen, da ist auch ein junger Kerl an anderer Stelle, der sagt halt genau das.
Sie schreien praktisch danach.
Er sagt, gäbe es härtere Maßnahmen, natürlich müsste ich dann arbeiten gehen. Aber dadurch, dass ihm nichts Geeignetes vorgeschlagen wird, beziehungsweise er sagt, er bewirbt sich selber und so weiter, aber ja, also ich glaube auch, der Druck auf die können und nicht wollen oder sich vielleicht, oder glauben, sie könnten nicht, ich glaube auch, der muss definitiv erhöht werden. Zahlst du Miete eigentlich aktuell?
Ich?
Ja.
Ja.
Willst du mitteilen, wie viel? Also ich kann sagen, also recht transparent, also ich habe bei sowas kein Problem. Wir liegen bei, also warm, etwas über 1.000 Euro im Monat, die wir Miete zahlen für die Wohnung. Mhm. Also wir haben eine große Terrasse und so weiter, ist eine schöne Wohnung. Also pro Nase sind wir, glaube ich, bei 550, 600 Euro irgendwie sowas Miete im Monat.
Ich zahle so circa 1,3.
Okay,
ja.
Für alles, also dann auch mit Nebenkosten und so weiter.
Genau.
Jetzt ein
aber Punkt, das ist halt auch viel, ne?
Ja, ein
das
Punkt, der immer viel wieder angesprochen wird oder thematisiert wird, ist das ja, also Heizkosten werden ja seit Corona übernommen, immer noch, obwohl das eigentlich schon auslaufen sollte. Und eben auch die Miete, deswegen ist diese Rechnung ja, die bekommen ja 563, 568 Euro im Monat, ist ja diese Milchmädchenrechnung, dass ja, aber du kriegst ja auch ganz viele andere Leistungen. Beispielsweise auch die Miete und auch darauf geht man ein. Und auch da habe ich dann eine Frage gestellt, die wir gleich beantwortet bekommen werden.
Angemessen ist, darf das Jobcenter seit Bürgergeld erst nach 12 Monaten prüfen und das oft ohne Folgen.
Wenn ich weiß, meine Miete wird übernommen, dann ist der Anreiz, ein System zu verlassen, wo das so ist, der ist natürlich nicht allzu groß. Ja, oder zumindest schwerer zu sagen, ich kümmere mich jetzt selbst darum.
Das Controlling hat ein Paar gemeldet, das von einer WG in ein Haus mit Garten gezogen ist. Miete 2.100 Euro. Mit eigenem Einkommen nicht finanzierbar und eine Miete, von der Sachbearbeiterinnen nur träumen können. Trotzdem, das Jobcenter übernimmt.
Und wir übernehmen die vollen Kosten der Unterkunft.
Müssten wir jetzt gucken, unsere Handlungsrichtlinie, schätze ich, dass das ungefähr 600 Euro angemessene Kosten der Unterkunft sein würden.
1.500 Euro mehr Miete als eigentlich angemessen.
Ich glaube, wir haben einfach mehr Bürger im Leistungsbezug, die einfach die teureren Wohnungen anbieten. Das war eben früher nicht der Fall. Dieser Bürgergeldbezug hat einfach dazu geführt, dass eben auch Personen mit einer generell teuren Miete bei uns in den Bezug gekommen sind, aufgrund der teuren Miete. Ja, also da finde ich, ist das Bürgergeld in der Hinsicht ein bisschen in die falsche Richtung gelaufen.
Gibt es für
bisschen in die falsche Richtung gelaufen. 2.100 Euro Miete, die sind von einer WG in ein Einfamilienhaus mit Garten gezogen. Und auch dazu hat mich dann natürlich interessiert, wie das halt sein kann. Die haben das im Vorfeld kurz angeteasert. Da geht es um so eine Karenzzeit. Das ist so ein 12-Monats-Zeitraum und so weiter, wo erstmal alles übernommen wird.
Es klingt halt skurril, absolut.
Absolut, ne? Absolut skurril. Und auch dazu einmal kurz.
Über 2000 Euro Miete, Alter.
Auch dazu einmal kurz die fachliche Einordnung zur Übernahme der Mietkosten.
Das liegt tatsächlich beim Bürgergeld an der Karenzzeit. Mit dem Bürgergeld wurde bei den Wohnkosten eine Karenzzeit eingeführt. Das bedeutet, dass in den ersten 12 Monaten des Leistungsbezuges bei Neukunden die Angemessenheit der Miete nicht überprüft wird. Das heißt, man kann sich theoretisch gesehen im Jobcenter anmelden und die ersten 12 Monate wird jeglicher Mietbetrag übernommen. Es gibt Kommunen, die prüfen nicht mal die Angemessenheit der Heizung. Das heißt, es gibt wirklich Kommunen, wo 12 Monate lang jeglicher Betrag, also jeglicher tatsächlicher Betrag von Wohnkosten und von Heizkosten übernommen wird. Nach den 12 Monaten findet eine sogenannte Angemessenheitsprüfung statt. Dann haben die Leute nochmal 6 Monate Zeit, sich eine neue Wohnung zu suchen. Da kommen sie aber quasi raus, wenn sie nachweisen, dass sie versucht haben, eine andere Wohnung zu finden, aber kein günstigerer Wohnraum verfügbar ist.
Also wir haben 12 Monate erstmal wird quasi übernommen. Also das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Aber das hat dann die Person mir auch noch im Nachgang mitgeteilt. Ich hatte da noch ein, zwei Nachfragen. Mhm. Und zwar, das wird teilweise auch nicht sehr umfassend geprüft. Also dann kann man jetzt wieder sagen, ja, liegt es dann vielleicht doch an den Mitarbeitern vor Ort. Aber auch da gibt es dann unterschiedliche Regelungen. Aber prinzipiell kannst du sagen, wenn man diesen Prüfungszeitraum von diesen 6 Monaten damit reinrechnet, kannst du sagen, also wenn es mal schlecht läuft und Bürgergeld und du hast irgendwie ein teures Haus oder wohnst irgendwie über deine Verhältnisse zur Miete, kannst du fast mit Sicherheit sagen, also 18 Monate läuft schon mal gut. Du kannst nicht, wenn du Bürgergeld beziehst und dann umziehst und dann plötzlich in eine teure Wohnung, also weil, wenn du im Bürgergeldbezug bist und umziehen willst, musst du das anmelden und dem muss dann auch zugestimmt werden. Aber so kann es halt sein, dass du wohnst, da kommst halt aus einer WG, ziehst in ein teures Haus, meldest Bürgergeld an und das Amt sagt, alles klar, für 12 Monate bist du safe. Mhm. Ja, also da nehmen wir dich an die Hand, weil ist ja nur ein Überbrückungszeitraum und dann ziemlich sicher wirst du ja wieder arbeiten wollen und gehen und dann in den 6 Monaten danach, dann wird dann nochmal genauer geprüft. 2.100 Euro.
Ja. Ja, von dir bezahlt.
Uns.
Ja.
Auch von dir.
Von meiner Einkommensteuer, von deiner. Ja.
Ja.
Ist bitte, also, gern geschehen.
Da geht's, da wird, das erwärmt das Herz, wenn ich das mitbekomme, dass halt dieser Zeitraum da ist. Und wenn man dann noch mitbekommt, dass es teilweise bei den Heizkosten, und jetzt kannst du ja sagen, also eine Hütte, die 2,1 kostet, die wirst du nicht für 80 Euro im Monat heizen wahrscheinlich. Wenn du dann ja noch den Zeitraum, also quasi dann auch über den Winter irgendwie noch mitnimmst, also anderthalb Jahre, dann kann das schon eine enorme finanzielle Entlastung sein. Die Belastung ist natürlich dann auf der Steuerzahlerseite, ja.
Mhm. Ja.
Ist beruhigend auch.
Boris, ich bin halt so wortlos gerade.
Ist auch in Ordnung.
Also du mutest uns, ja. Also Transparenzhinweis, wir werden gemutet vom Boris, während hier diese Beiträge laufen. Aber also ihr hättet die Live-Kommentare hören können und ihr hättet sie nachvollziehen können.
Ja. Ja. Für diejenigen, die jetzt nur einen kleinen Ausschnitt oder einen Clip gesehen haben, das war ein Ausschnitt aus der zweimal wöchentlichen Live-Sendung. Jeden Dienstag und Donnerstag zwischen 16 und 18 Uhr live hier. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wenn ihr in Zukunft keine Videos oder Beiträge hier verpassen möchtet, dann sehr gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr immer mal neueste Videos hier benachrichtigt. Wir sehen uns im nächsten Beitrag, hören uns im nächsten Beitrag wieder. Ich sage tschüss und bis dahin. Macht's gut.